Zwischen die Seiten geflüstert, der Podcast. Setz dich zu uns aufs Sofa und wir reden zusammen über ein Buch aus unserem Bücherregal. Elisa?
Ja, Tobias?
Ich möchte heute mit dir über Sätze reden, die.
Du meinst, wo mehrfach die hintereinander drin ist?
Genau so. Weil mich immer beschäftigt, wie viele dies kriegt man eigentlich so aneinander.
Okay.
Und ich habe hier einen Satz vorbereitet, der geht folgendermaßen. Er hielt eine Rede, die Redefreiheit verteidigen, weil sie die Gesetze nicht kennen, verunsichert.
Okay.
Hast du jetzt verstanden, worum es in dem Satz eigentlich geht?
Ja. Also ein Typ hält eine Rede und diese Rede verunsichert die Leute, die Redefreiheit nicht verstehen.
Und ich habe mich halt gefragt oder damit gespielt so ein bisschen, wie viele kriegt man da so hintereinander?
Ja, ich fand, das waren jetzt schon ziemlich viele, ehrlich gesagt. Wie viele waren das jetzt?
6 Stück.
Ja.
Aber es ist gar nicht so einfach, so einen Satz zu konstruieren. Wenn man sich hinsetzt und das mit Absicht versucht, wird es plötzlich ziemlich schwierig, zumindest so ab dem 3.
Ja.
Und ich habe mir den Satz nochmal anders aufgeschrieben, mit sozusagen mit den ganzen Bezügen und dann wird es irgendwie besser zu verstehen, weil am Ende wusste ich auch nicht mehr, welches die bezieht sich jetzt eigentlich auf was, so verdammten Relativsätze. Und dann ist es so aufgeschlüsselt worden, er hielt eine Rede, die, in Klammern auf Menschen, die, in Klammern, Gesetze nicht kennen, also diese Menschen, die Redefreiheit verteidigen, weil sie die Gesetze nicht kennen, verunsichert. Gott, das muss ich richtig schrecklich anhören, wenn man es nicht vor Augen hat.
Ja, ich merke auch gerade, ich habe ja eben, also das mit den Gesetzen habe ich irgendwie so ausgeblendet, als ich eben den Satz zusammengefasst habe, hatte ich das irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin auch grundsätzlich immer besser darin, Sachen zu verstehen, wenn ich sie lese, als wenn ich sie nur höre.
Mich irritiert gerade auch richtig. In meiner Notiz steht, weil ich es am Handy getippt habe, weil sie dich Gesetze nicht kennen. Da stocke ich jetzt gerade jedes Mal auch noch.
Blöde Autokorrektur.
Ja, Klassiker. Also noch einmal in seiner Gänze. Er hielt eine Rede, die Redefreiheit verteidigen. Weil sie die Gesetze nicht kennen, verunsichert.
Ja, ich finde, du hast es jetzt gerade aber auch nicht so betont, dass man es besonders gut verstehen kann.
Willst du es einmal betonen?
Nur wenn ich den Satz zum Lesen kriege.
Ja, Moment.
Wahrscheinlich mache ich es jetzt auch nicht besser, weil es immer leichter ist, an anderen rumzumeckern, als es selber gut zu machen.
Ist in der Nachricht, die du vor dir hast, ganz unten. Der letzte ist die Lesefassung.
Ah, okay. Er hielt eine Rede, die Redefreiheit verteidigen, weil sie die Gesetze nicht kennen, verunsichert.
Mögen unsere Zuhörer unsere RichterInnen sein und beurteilen, wer es besser gemacht hat. Außerdem könnt ihr uns gerne eure selbstgebastelten Relativsätze mit Klammern für Erklärungen, also einmal in die Form oder der, geht das auch?
Es würde gehen, aber die ist leichter, weil die mehr verschiedene Fälle sein kann.
Okay, das heißt Hausaufgabe 1, schickt uns einen die-Satz, möglichst lang, mindestens 6. Ihr dürft mich gerne toppen. Und die Profis machen es mit das oder der.
Wenn man das macht, ist dann das mit Doppel-S auch erlaubt oder nur das mit einem S?
Ich finde beides gut.
Dann könnte das vielleicht sogar leichter sein als das mit die.
Das habe ich jetzt nicht zu Ende ausprobiert. Also nein, ich habe es gar nicht ausprobiert.
Ja, also versucht ihr es doch mal und sagt uns Bescheid.
Ja, und dann losen wir hier aus, wer es dann vorlesen muss. Oder schickt uns eine Sprachaufnahme, dann müssen wir das nicht machen.
Nee, schickt es uns lieber als geschriebene Sätze. Sonst verstehen wir das doch wieder nicht.
Schickt uns beides.
Das ist am besten, ja.
Ja, mich hat das jetzt lange, lange beschäftigt und endlich habe ich es mal ausgeixt, wie weit man es so treiben kann. Und es geht, aber es ist erstaunlich viel schwieriger, als ich dachte. Wie so oft, wenn man Dinge aufschreiben muss, ist es was anderes, als wenn man das beim Einschlafen in seinem Kopf hin und her schubst oder beim Duschen.
Ja, absolut.
Das war's von meiner Seite aus schon mit dem Intro.
Okay, dann lass uns ins Buch springen.
Ja, worum geht's heute?
Ich habe dir heute ein Buch mitgebracht, das liegt da neben dir. Das heißt, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Deki. Und ich wollte das Buch schon ganz, ganz, ganz lange lesen. Stopp, der hat jetzt einfach das Buch umgedreht, während ich hier rede. Du sollst das doch, also das machen wir doch gemeinsam.
Ich habe ja nichts gelesen, ich habe mir die Rückseite angeguckt, wie das Rückseitencover aussieht.
Ja, ich hätte dir noch gar nicht sagen sollen, dass du das Buch nehmen sollst, denn du musst ja gleich auch noch das Cover beschreiben.
Ei, ei.
Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so ein kleiner Diktator oder so.
Das hast du jetzt gesagt.
Ich wollte gerade sagen, kein Widerspruch.
Aufgrund aus Angst vor Repressalien enthalte ich mich weiterer Kommentare.
Oh weh, was kriegt man hier für einen Eindruck von mir? Okay, du guckst gerade schon das Cover so fasziniert an. Willst du es erst beschreiben, bevor ich weiter erzähle?
Ja, also was ich von hier aus sehen kann, ist ein Apfelbaumast, also letztlich mit zwei Blättern und einem Apfel dran, der auch so ein bisschen nach Garten aussieht, weil die Zeichnung, also es ist gezeichnet in schwarz-weiß an der Stelle und die Zeichnung ist irgendwie, sieht ein bisschen so aus wie Äpfel aus dem Garten tatsächlich.
Würdest du sagen, Äpfel aus dem Garten sehen so anders aus als andere Äpfel?
Ja, ganz krass. Wenn du im Supermarkt rumgehst, hast du doch diese glatt geschliffenen Äpfel, wo keine Macken drin sind. Und wenn du in den Garten gehst, dann wachsen die ja gar nicht mal unbedingt so rund, sondern hast du so Einfurchungen drin oder so. Und da sind irgendwelche Stellen dran und Dreck. Und dann haben hier und da Tiere mal irgendwas reingebissen oder so. Und also finde ich, ist ein himmelweiter Unterschied. Und gefühlt sind Äpfel aus dem Garten immer sauer.
Nee, das kommt einfach auf die Sorte an, würde ich sagen. Aber ja, ich glaube schon, dass irgendwie die Äpfel, die halt verkauft werden, schon stärker dazu hingezüchtet sind, dass sie auch süßer sind.
Ja.
Ich persönlich mag ja saure Äpfel viel lieber.
Ja, schön für dich.
Ja, ist schön für mich. Ich kann Äpfel aus dem Garten sehr gut essen. Wobei, sie sind nicht alle sauer. Also es gibt auch, also gut, vielleicht sind meine Erinnerungen da jetzt verzerrt, aber ich würde behaupten, bei meinen Großeltern im Garten früher war ein Apfelbaum, da fand ich die Äpfel gar nicht sauer. Was ich schade fand, ich hätte sie lieber saurer gehabt.
Ich überlege gerade, ob es vielleicht tatsächlich mit Gärten auch den Hintergrund hat, dass süße Äpfel sehr schnell weggepickt werden würden von Vögeln und so weiter.
Ich weiß nicht, ich würde sagen, also auch bei sauren Äpfeln sind Vögel, glaube ich, ganz gut dabei. Okay, soviel zum Apfelbaumexkurs. Weiter, was siehst du noch auf dem Cover?
So, und jetzt blamiere ich mich, weil auf dem einen Blatt steht ein Tier. Und frag mich jetzt nicht, von welcher Gattung es genau ist.
Wonach sieht es denn aus? Also jetzt nicht, dass du sagst, was für ein Tier das ist, sondern wie sieht das ungefähr aus oder womit verbindest du das?
Afrikanisch.
Okay.
Ist es irgendwie eine Antilope, Gazelle oder sonst was? Oder, und weil ich echt keine Ahnung von diesen Tieren habe, könnte es auch sein, dass jemand angefangen hat, an den Beinen ein Zebra zu malen. Der Körper ist dann eher so ein Pferd, so von der Farbe auch dunkel. Und der Kopf ist eine Mischung aus Esel und Hund.
Das ist eine richtig gute Beschreibung.
Jetzt bin ich irritiert. Ich dachte, ich renne gerade voll vor die Wand.
Nee, also das ist tatsächlich ein existierendes Tier. Das ist ein Okapi. Aber ein Okapi ist halt so ein Tier, was irgendwie gefühlt so aussieht, als hätte da jemand ein Tier aus anderen Tiergattungen zusammengesetzt. Ich habe da später auch noch zwei schöne Zitate aus dem Buch dazu, was ein Okapi eigentlich ist. Deshalb fand ich deine Beschreibung gerade total schön.
Gut, was ich von hier aus außerdem sehen kann, ist eine weiße Hintergrundfarbe einfach. Da steht halt der Titel drauf und der Name der Autorin. Und Richtung Buchrücken ist es, oho, ja, das eine ist so ein, ja, Gelbton, aber nicht so knallig. Und das andere, irgendwas zwischen hellblau und türkis, würde ich sagen. Und jetzt können wir uns streiten, wie viel grün oder blau da drin ist.
Nö, ich finde, das mit geht so in Richtung Türkis schon ganz passend. Ich glaube, ich hätte die anderen Streifen schon fast als helles Orange bezeichnet, aber da müssen wir uns jetzt auch nicht drüber streiten.
Ja, ein schmuddeliges Gelb eben. Also nicht, dass,
ja,
nicht, dass die Farbe jetzt dreckig aussieht, aber so. Ja, ich würde es eher grün nennen, aber ist auch egal.
Hey, du hast angefangen mit zwischen hellblau und Türkis und jetzt, als ich dir zugestimmt habe, findest du es plötzlich doch eher grün? Ich glaube, du willst dich einfach mit mir über Farben streiten, kann das sein?
Nee, es hat so ein bisschen eigentlich, es hat eigentlich genau den Farbton von dem alten Nokia-Handy.
Das hast du neulich schon mal irgendwann gesagt und dabei habe ich festgestellt, dass ich offensichtlich nicht weiß, wie das alte Nokia-Handy aussieht, weil ich da eine völlig andere Farbe im Kopf habe.
Ich meine es. War das Nokia 3310?
Du kannst mir jetzt viel erzählen. Also ich habe ein Bild von alten Nokia-Handys im Kopf, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was da welche Nummer oder irgendwas ist.
Nee, 3310 ist daneben gewesen.
Okay, das beruhigt mich schon mal ein bisschen.
Na, egal.
Ja.
Nee. Ist nicht egal. Das gemeinte Handy war das Nokia 3410 mit diesem komischen Grünton. Und die Google-Bildersuche spuckt euch dann auch sofort das passende Bild dazu aus. Und dann wisst ihr, worüber wir uns da gerade unterhalten haben. Aber das hatte so ein, das hat genau auch so einen türkisen Ton gehabt. Und dann kann man sich irgendwie streiten. Also genau auf dieser Mitte zwischen, wo manche Leute sagen, es ist blau und andere sagen, es ist grün. Und ich glaube, es ist so eine Geschmacksfrage, aber hier ist wieder so ein, jetzt kommt meine Mama wieder ins Spiel.
Was hat deine Mama gesagt?
Genau andersrum. Mama sagt aber auch, dass die Teller, die sie hat, grau sind und ich würde sie blau nennen. Ich glaube, dass tatsächlich, also anfangs hat sie mir vorgeworfen, dass ich einfach genauso farbenblind bin wie Papa.
Mhm.
Inzwischen glaube ich, ich nehme schon wahr, was sie auch sieht und würde es einfach anders beschreiben. Und dann bist du ja an der Stelle, wo du das Problem hast, dass alle Menschen theoretisch ja Farben anders wahrnehmen können.
Ja.
Und ich habe das, ich erlebe das manchmal am eigenen Leib. Ich habe nämlich manchmal, und das ist mir irgendwann mal bei einem Fußballspiel aufgefallen, das ich geguckt habe im Fernsehen, wenn ich ein Auge zumache, sehe ich einen anderen Farbton als mit dem anderen Auge.
Nee.
Doch.
Das ist ja spannend.
Jetzt muss ich es konkretisieren, Farbton nicht. Die Farben sind immer noch genauso, ich würde sie immer noch genauso belegen. Aber das eine ist eher so eine warm, weiche, gelbe Welt. So ein bisschen so, als wäre der Raum so sonnengeflutet.
Ja.
Und das andere ist eher so, als würdest du so einen kalten Filter drüber legen. Das ist, wenn ihr eine smarte Lampe zu Hause habt, die verschiedene Farben kann, ist es der Unterschied zwischen diesem klinischen Weiß, was man machen kann, was eher so an Arztpraxen erinnert, und so einem warm weißen Farbton. Also wenn man es nachstellen will, könnte man es damit wahrscheinlich ganz gut simulieren.
Ich kann total, also ich finde dein Bild sehr gut, ich verstehe total, was du meinst und ich finde das gerade richtig spannend, dass das bei dir einfach auf den, also dass du quasi ein warmes und ein kaltes Auge so gewissermaßen hast. Das finde ich total wild. Das habe ich noch nie von jemandem gehört, aber ist vielleicht auch was, worüber man nicht so spricht. Also kommt ja im Alltag irgendwie nicht so auf, aber ich finde das total faszinierend gerade. Also ich habe das nicht.
Also jetzt sitze ich hier gerade und zwinker so mit den Augen hin und her.
Sieht auch sehr lustig aus.
Und das linke Auge ist gerade das warme und das rechte das kalte, wenn man so will.
Witzig.
Aber jetzt gerade ist der Effekt so schwach, dass ich es also auch schon mehrfach jetzt ausprobieren musste. Und wenn ich genau hingucke, fange ich an, es wahrzunehmen.
Mhm.
Wenn man beide Augen offen hat, sieht man es sowieso nicht.
Ja.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass der Effekt stärker wird, wenn ich zum Beispiel auf dem Kissen so liege, dass ein Auge bedeckt ist, ein bisschen länger, also kein Licht abbekommt.
Mhm.
Und das andere dann Licht bekommt, dann sind die ja auch irgendwie anders justiert.
Mhm.
Lustigerweise stellt der Körper ja dann auch beide Augen einzeln ein auf die Lichtverhältnisse.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, dass solche Situationen das dann auch nochmal verstärken.
Mhm.
Aber ja, ich habe irgendwann ein Fußballspiel geguckt und so festgestellt, dass der Rasen, je nachdem wie ich gucke, gerade einen anderen Grünton hat.
Ja.
Und um den Bogen zurückzuschlagen, je nachdem wie man so drauf guckt, kann man dann Sachen unterschiedlich wahrnehmen, obwohl man vielleicht von der Menge Informationen, die man wahrnimmt, das schon differenzieren kann.
Mhm.
Und ich sehe dann schon die Unterschiede zu anderen Blautönen oder so, oder dass da ein Unterschied ist.
Mhm.
Ich würde es nur anders einsortieren an der Stelle.
Mhm. Okay, es gibt das ja aber tatsächlich auch, dass manche Leute weniger unterschiedliche Farbtöne wahrnehmen können. Ne?
Ja.
Also ich verstehe, dass bei dir nicht so ist. Oder, also weiß ich nicht, aber dass du zumindest das jetzt nicht meinst. Aber es gibt das ja auch, dass es, es gibt da manchmal so Bilder, wo du dann sagen sollst, wie viele verschiedene Gelbtöne siehst du hier?
Mhm.
Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, das ist alles die gleiche Farbe. Und andere Leute sagen, das sind 8 verschiedene Farbtöne, die man da erkennen kann.
Ja, siehst du, da würde ich die 8 verschiedenen Farbtöne wahrscheinlich erkennen.
Mhm.
Aber wahrscheinlich würde ich dir sagen, sind alle orange.
Ja.
Ich habe mich da mal für die Webentwicklung mit auseinandergesetzt, wie man jetzt Farben zusammenstellt und optimiert.
Mhm.
Weil ich angefangen bei Rot-Grün-Sehschwächen gedacht habe, das muss man auseinanderhalten. Da habe ich geguckt, was gibt es noch.
Ja.
Dann habe ich eine Webseite gefunden, die haben dir sozusagen als Simulation dann angeboten, 8 verschiedene typische Sehschwächen, die man so haben kann.
Mhm.
Also, oder ich weiß gar nicht, Schwächen ist vielleicht der falsche Ausdruck, Beeinträchtigungen.
Ja, egal, wer
Sonderfälle.
Ist, was du meinst.
Und ja, dann am Ende war ich ziemlich verzweifelt, weil ich so gedacht habe, ich kann es nicht für alle optimieren in der Farbwahl.
Mhm.
Und dann, ja, ich habe gar nicht weiter verfolgt, wie häufig die jetzt im Einzelnen auftreten. Ich glaube, dann habe ich am Ende gesagt, okay, ich optimiere jetzt für Grünsehschwächen noch mit.
Ja, die sind, glaube ich, auch die häufigsten.
Und der Rest, aber das frustrierende Ergebnis dieser Recherche war dann, wahrscheinlich ist es trotz allem nie optimal für alle.
Mhm. Ich oute mich jetzt als unwissend, was gibt's denn eigentlich noch so für Beeinträchtigungen, was Farbsehen angeht? Also Rot-Grün-Schwäche kenne ich oder halt auch, ich glaube, es gibt auch Leute, die können halt Farben gar nicht, also sehen halt quasi nur Graustufen.
Monochromatisch.
Genau, was gibt's noch?
Oh, ich glaube letztlich, du hast ja im Auge eigentlich, 4 Arten von Rezeptoren letztlich, die für hell und dunkel zuständig sind. Mit denen siehst du nachts dann auch. Die können halt einfach nur hell und dunkel unterscheiden, dann ist alles grau.
Mhm.
Und dann ist es immer gefährlich, was sage ich jetzt, für Rot, Gelb und rot-gelb-grün?
Nee, das bestimmt nicht.
Oder war es rot-gelb-blau?
Also ich weiß es nicht, aber ich würde denken, es ist entweder rot-gelb-blau oder rot-grün-blau.
Rot-grün-blau ist es so. Nee.
Nee, rot, das glaube ich nämlich eher, nee.
Jetzt haben wir uns ja.
Also offensichtlich haben wir keine Ahnung und müssen das mal nachschlagen. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass wahrscheinlich rot und grün über denselben Rezeptor läuft quasi und man deshalb diese Schwäche haben kann, weil dann halt der einfach nicht da ist und du dann diese beiden Farben halt deshalb nicht unterscheiden kannst. Aber ich weiß es nicht.
Ich glaube, Rot und Gelb sind tatsächlich zwei verschiedene.
Ja, Rot und Gelb. Ich war ja jetzt gerade bei Rot und Grün.
Ja, muss ja auch dann natürlich. Eigentlich für die Sehschwäche bräuchte man das eigentlich, ne?
Weiß ich nicht. Lass uns das an der Stelle. Das macht keinen Sinn, dass wir jetzt hier unwissend im Dunkeln rumstochern.
Ja, vielleicht folgt gleich eine Post-Production.
Mit Sicherheit.
Joa, rote, grüne, gelbe, blaue. Lieber Martin, komm und schaue. Es ist so, wir haben im Auge Zäpfchen für die Farbwahrnehmung und die nehmen wahr rot, grün, blau. Das ist so in der Reinheit nicht ganz richtig. Sie nehmen natürlich einen Farbbereich wahr. Und jetzt klingt natürlich so, als hätte ich das auch schon vorher, vor dieser Post-Production, alles perfekt gewusst. Also die einzelnen Zäpfchen nehmen Farbbereiche wahr und insgesamt decken die drei Farbbereiche dann so ganz grob alles ab, was wir wahrnehmen können an Farben eben. Dann gibt es noch die Stäbchen. Und die Stäbchen, mit denen sehen wir nachts, wenn nicht so viel Licht da ist, die nehmen eher so hell und dunkel wahr. Und somit haben wir dann sozusagen zwei Arten zu sehen. Und das erklärt auch, wie es so Phänomene wie Nachtblindheit geben kann. Eben dann, wenn man nachts plötzlich nichts mehr sieht, weil die Zäpfchen nichts mehr sehen können, weil zu wenig Licht da ist. Und die Stäbchen, wenn sie dann ausgefallen sind bei einer Person, dann kann man nachts eben nicht so gut sehen. So, und als Informatiker schäme ich mich sehr, dass ich nicht wusste, dass es rot-grün-blau ist, weil man das eigentlich von den RGB-Farbwerten her kennen müsste. Aber so ist das Leben.
Wollen wir unseren Farbenexkurs jetzt beenden und zurück zu dem Buch kommen, über das wir eigentlich reden wollen? Oder hast du gerade noch was auf dem Herzen, was du über Farben sagen willst?
Ja, lass uns den Bogen zurückschlagen. Kommen wir zurück zu dem Buch.
Okay, wenn du willst, darfst du jetzt auch auf den, also auf, warte, wie ist das beim Buch? Das, dieses schmale Ding, worüber wir gerade gesprochen haben mit den Streifen, das ist der Buchrücken, oder?
Genau.
Und wie heißt jetzt das, wo der Klappentext draufsteht? Das heißt ja nicht einfach Buchklappe.
Rückseite.
Gibt es da nicht einen besseren Namen für?
Nee, es ist die Vorderseite und die Rückseite.
Okay.
Das Cover und hinten. Aber ich habe diesen Spruch noch so, ich glaube, der kommt aus Tintenherz.
Du hast Tintenherz gelesen? Das wusste ich nicht.
Ja.
Oh, du hast lauter gute Bücher gelesen. Das ist voll schön.
Das ist wirklich ein sehr gutes Buch.
Ja, entschuldige, was wolltest du darüber sagen?
Da sagt der Papa zu dem Kind, ich weiß...
Mo zu Maggie?
Ja, ich und Namen. Dann sagt Mo zu Maggie, sie erinnert sich daran, dass er das gesagt hat. Ich glaube, es ist so eingetütet, dass sie die Bücher nicht auf den Bauch legen soll, weil es ihnen den Rücken bricht.
Ah, ja.
Und ich glaube, diesem Buch würde das vielleicht gar nicht so sehr passieren, weil das so ein Hardcover ist hier.
Nee, das passiert auch bei Hardcovern, wenn man das öfter macht.
Ja,
Also Taschenbücher kriegen ja dann so Knicke. Ne, so Leserillen. Und so ein Hardcover kriegt ja jetzt keinen Knick da oben, also je nachdem, wie dick auch das Buch ist, aber kriegt normalerweise keinen Knick, sondern halt die Verleimung löst sich dann halt so. Und das heißt, damit machst du die Bücher halt auch kaputt.
Würdest du dich trauen, mit so einem Buch, wenn es so zerlesen aussieht, zu dem Autor, der Autorin zu gehen und um eine Unterschrift zu bitten?
Auf jeden Fall. Weil ich glaube, als Autor ist es richtig geil, wenn so ein Buch total zerlesen aussieht, dann weißt du auch, die Person hat das wahrscheinlich richtig viel gelesen. Und ich glaube, also ich als Autorin würde mich mega freuen, wenn ich so eine richtig abgeranzte Ausgabe von meinem Buch sozusagen, also ich habe nie ein Buch geschrieben, ne? Nicht, dass jetzt jemand anfängt zu fragen, aber wenn ich ein Buch geschrieben hätte, dann würde ich mir jetzt vorstellen, dass ich mich da freuen würde, wenn Leute mit so einem richtig abgegriffenen Exemplar ankommen würden, weil ich denken würde, wow, jemand hat dieses Buch echt geliebt. Und also ich meine, es kann ja auch sein, dass so ein Buch gar nicht so aussieht, weil man das so oft gelesen hat, sondern weil das, keine Ahnung, so oft mit umgezogen ist und keine Ahnung was. Aber auch dann würde ich denken, hey, dieses Buch war für die Person irgendwie Teil ihres Alltags und das ist irgendwie auch total schön.
Oder ist schon durch sehr viele Hände gegangen. Das
Oder das.
Kann natürlich auch sein. Ja, ich habe davon irgendwann mal gelesen, dass Menschen sich oft schämen, mit solchen Büchern vorbeizukommen. oder vielleicht auch doch damit vorbeikommen und dann halt so drucksend, so entschuldigen, so, ah, es tut mir leid, das ist so. Und aber ich glaube, AutorInnen sehen das eher so, wie du es sagst, so als Kompliment.
Also das Buch, was du gerade in der Hand hältst, das habe ich übrigens auch gebraucht gekauft. Das ist jetzt auch nicht mehr taufrisch.
Ja, man sieht so ein bisschen so abgeriebene Farbe von irgendwas, wo es neben wahrscheinlich einen Rucksack gesteckt hat, würde ich sagen. Irgendwas Dunkles, Schwarzes, aber an sich ist es noch gut in Schuss.
Ja.
Ach, da ist ein Bild von der Autorin drin.
Die müsste jetzt so Anfang 50 sein. Und ich habe mehrere Interviews mit ihr gehört und ich finde, sie klingt unfassbar sympathisch. Okay, willst du jetzt das, genau, die Rückseite des Buches, wie auch immer man sie nennt, angucken?
Ja, da ist wieder so ein, jetzt wüsste ich gar nicht, ob es wirklich ein Apfelbaum ist. Also auf der Vorderseite würde ich auf jeden Fall sagen Apfel. Auf der Rückseite sieht es auch so aus wie so ein Apfelbaum von der Struktur, so ein Ast. Die Früchte, die da dranhängen, könnten jetzt auch irgendwas anderes sein.
Ich habe es gerade nicht mehr vor Augen. Kannst du es einmal kurz hochhalten, dass ich es auch sehen kann?
Also ja. Sieht immer noch apfelig aus, könnten jetzt aber auch...
Könnten auch irgendwie Pfirsiche oder sowas sein, oder?
Genau, es könnten auch Pfirsiche sein.
Ich glaube, es sollen Äpfel sein, wenn ich so an das Buch denke.
Ja, ist ja auch erstmal egal. Also Cover hat ja mehr oder weniger mit dem Buch zu tun, im Zweifel.
Ja.
Von der unbedingten Anwesenheitspflicht im eigenen Leben.
Jetzt liest du den Klappentext vor.
Ich habe erstmal den roten Text, der da drüber steht, vorgelesen. Soll ich den Klappentext mit vorlesen?
Wenn du magst.
Immer, wenn der alten Selma im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Wen es treffen wird, ist allerdings unklar. Davon, was die Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, handelt dieser Roman. Vor allem aber erzählt er von Menschen, die alle auf ihre Weise mit der Liebe ringen, gegen Widerstände, Zeitverschiebungen und Unwägbarkeiten, ohne jemals den Mut zu verlieren.
Dankeschön, das hast du sehr schön gelesen. Also ich würde es zusammenfassen, als in dem Buch geht's um den Tod, das Leben und die Liebe. So.
Ja, also um alles.
Nee, also ja, vielleicht. Also kannst du jetzt sagen, ja, okay, das sind irgendwie die großen Themen, die irgendwie die Menschheit beschäftigen. Aber ja, also ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
Geht es jetzt um ganz viele kleine Geschichten?
Jein, also es ist schon eine große Geschichte, sind jetzt nicht so lauter Kurzgeschichten oder sowas, ne? Es ist schon eine Gesamtgeschichte, aber es ist schon so, dass es verschiedene Charaktere gibt und auch man jetzt nicht sagen kann, es gibt einen Hauptcharakter und die anderen sind Nebencharaktere, sondern na, ich würde sagen, es gibt eigentlich so ein paar Hauptcharaktere, um deren Lebens- und Liebesgeschichten es vor allem geht und dann gibt es aber noch so ein paar weitere, über die man auch noch einiges erfährt. Also wir befinden uns in einem Dorf im Westerwald. Und ja, da sind, also ist jetzt kein großes Dorf, weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner genau, aber schon so, dass man sich schon im Wesentlichen auch kennt. Und es gibt eben ganz unterschiedliche Personen in diesem Dorf. Und was ich an dem Buch so schön finde, ist, dass die alle mit so einem wohlwollenden Blick irgendwie betrachtet werden. Also es gibt das ja auch ganz oft, dass man so, wenn man jetzt so Geschichten über so ein Dorf hat und dann sind da irgendwie lauter skurrile Charaktere und die Autoren machen sich gefühlt so ein bisschen über die lustig. Und das ist in diesem Buch überhaupt nicht so, sondern also da gibt es schon, ich stelle die gleich noch ausführlicher vor, es gibt schon auch Personen, wo man vielleicht so, also wo man jetzt sagen könnte, vielleicht das ist ja schon irgendwie skurril oder so, aber die werden nicht als skurril hervorgehoben oder sowas, sondern die werden einfach ganz, ganz liebevoll von der Autorin irgendwie betrachtet und gezeichnet.
Wie viel Fantasy steckt denn in dem Buch drin, mal abgesehen von dieser Traumsache?
Keine. Also das ist kein Fantasy-Buch. Es gibt eben diese Sache mit dem Traum. Es ist aber auch unklar, ob der, ja, also man weiß jetzt gar nicht, hat das wirklich was miteinander zu tun oder nicht. Es wird im Buch auch so beschrieben, dass das menschliche Gehirn ja gut darin ist, Zusammenhänge irgendwo zu finden, wo es eigentlich keine Zusammenhänge so wirklich gibt. Also dass man ja quasi einfach, wenn irgendwas passiert, nachher nach Erklärungen sucht und dann kann man auch sagen, ja, ich habe schlecht geschlafen. Ach, es war ja auch Vollmond, dann habe ich bestimmt deswegen schlecht geschlafen.
Korrelation und Kausalität.
Genau. Und das, also es wird in dem Buch auch so dargestellt, dass jetzt, also das nicht klar ist, ob das, ob es jetzt wirklich so ist, dass immer, wenn sie von einem Okapi geträumt hat, danach jemand stirbt oder ob es vielleicht so ist, dass sie sich vielleicht auch gar nicht immer daran erinnert, dass ein Okapi in ihrem Traum war oder so, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie klar ist oder dass sie eine Hexe ist oder keine Ahnung was. Und ansonsten ist da keine Fantasy drin. Genau, und was ich sonst an dem Buch auch noch richtig, richtig schön finde, ist die Sprache. Deshalb werde ich aus diesem Buch auch echt einige Zitate mitbringen, weil ich, weil es mir so gut gefällt. Ich habe so, also irgendwie wenn ich versuche, das zu beschreiben, ich würde sagen, irgendwie ist die Sprache poetisch, aber trotzdem alltäglich. Also es ist jetzt nicht so abgehoben und blumig, aber trotzdem so, dass ich irgendwie bei ganz vielen Sätzen so gedacht habe, so, wow, das muss man so erstmal schreiben.
Ja, man muss es nicht nur so schreiben, es müssen ja auch Leute lesen und dann so wertschätzen.
Ja, gut, das tun sie, glaube ich, bei diesem Buch auf jeden Fall. Das ist ein, was habe ich gesagt, ich glaube, es ist 2017 erschienen und ist dann irgendwie auch, also war, glaube ich, auch lange auf der Spiegel-Bestsellerliste, aber ist insbesondere von den, was war das, ich glaube, von den unabhängigen Verlagen zum Lieblingsbuch des Jahres gewählt worden oder sowas.
Mhm.
Also das ist schon auch sehr gut angekommen, sag ich jetzt mal.
Mhm. Ja, was ich meinte ist, manchmal ist es so, dass man einen Satz liest und findet den völlig unscheinbar.
Mhm.
Und dann sitzt neben dir jemand, der sagt so, boah, dieser Satz, und nimmt das so auseinander und liebt diesen Satz einfach. Und dann liest man den noch dreimal und stellt irgendwann fest, dass der wirklich so voll von so einer Magie ist,
mhm,
die man aber vorher beim ersten Lesen auch gar nicht so entdeckt hat.
Mhm.
Das meinte ich mit, manchmal muss irgendwie so eine Person diesen Zauber einmal erkannt haben,
mhm,
und einen darauf aufmerksam machen, und dann denkt man so, wow.
Mhm.
Obwohl man es vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Vorher war es einfach ein Satz.
Mhm.
Das meinte ich gerade.
Mhm. Das Buch ist tatsächlich auch verfilmt worden. Ich habe den Film aber nicht gesehen. Also kann ich über den nichts sagen, spricht aber vielleicht auch nochmal dafür, dass das Buch schon auch als Buch sehr wertgeschätzt worden ist.
Mhm.
Ja, da wird sicherlich die schöne Sprache nicht so drin sein. Also vielleicht schon, wenn es irgendwie da auch einen Erzähler gibt. Also gibt es ja manchmal einen Film, aber ich schätze eher nicht, aber weiß ich nicht, keine, mhm, Ahnung. Aber was ich ganz am Anfang eigentlich auch noch erzählen wollte, war, dass ich dieses Buch, ich wollte das schon ganz, ganz lange lesen. Also ich habe irgendwann, habe ich in so ein Kurzinterview von der Autorin gehört und da ist auch über das Buch gesprochen worden und ich habe gedacht so, wow, das klingt irgendwie gut. Das will ich lesen und dann habe ich mir das Buch gebraucht gekauft und dann lag es ganz, ganz lange bei mir rum und ich habe mich irgendwie nicht so richtig getraut, es zu lesen, weil ich irgendwie, ja, ich weiß auch nicht so richtig, also ich kann es auch nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es könnte irgendwie anstrengend sein, das Buch zu lesen.
Mhm.
Und also falls ihr jetzt zuhört und dieses Gefühl auch habt, möchte ich euch das nehmen. Es ist nicht anstrengend, dieses Buch zu lesen. Es ist schön. Es ist wirklich schön, das Buch zu lesen. Und wenn ihr jetzt, also keine Ahnung, ich glaube, ich hatte vielleicht so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist es zu literarisch für mich oder zu anspruchsvoll irgendwie oder keine Ahnung was. Ist es aber nicht. Also das lässt sich wirklich, wirklich gut lesen,
mhm,
und lohnt sich. Es ist, ich habe irgendwann, auch bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich mal so ein Video gesehen. Ich habe es jetzt leider nicht wiedergefunden in der Vorbereitung auf die Folge. Ich habe mal so ein Video gesehen, da ist irgendjemand, ich glaube, es war auf einer Buchmesse oder so, hat auf jeden Fall jemand so verschiedene Leute angesprochen und gefragt, hey, wenn du ein Buch nennen könntest, was die ganze Welt lesen soll, damit die Welt ein besserer Ort wird, was für ein Buch würdest du empfehlen? Ja, ein bisschen schwierige Frage. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich antworten würde, aber richtig viele haben in diesem Video dann gesagt, was man von hier aus sehen kann. Und es war jetzt kein Werbevideo für das Buch oder so, sondern wirklich, also genuin einfach Leute auf einer Buchmesse gefragt, was für ein Buch sollten alle lesen, damit die Welt ein besserer Ort wird. Und ganz viele haben gesagt, was man von hier aus sehen kann.
Ja, damit ist die Messlatte jetzt gesetzt, ne?
Ich weiß nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich, also ob ich dem zustimmen würde, dass ich sagen würde, wenn alle das Buch gelesen hätten, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Aber es ist schon so, dass da, ja, also da stecken auch ganz viele irgendwie so leicht philosophische Gedanken vielleicht auch drin. Und wie gesagt, vor allem dieses, diese Gemeinschaft und Akzeptanz so insgesamt. Und ich glaube, das ist schon irgendwie was allen gut tut.
Ja, ich habe gerade keine Ahnung, was mich jetzt wirklich erwartet oder wo das hier alles hinführt.
Ja, dann erzähle ich vielleicht noch ein ganz kleines bisschen mehr. Also, das Buch ist in drei Teile geteilt.
Anfang, Mitte, Schluss.
Sie nicht, die heißen halt erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil. Der erste Teil ist so 100 Seiten lang, der zweite Teil ist so 150 Seiten und der dritte Teil nochmal so, ich weiß nicht, ich glaube so 60 Seiten oder sowas.
Sehr langer Anfang, aber ansonsten hatte ich bisher recht.
Ja, also natürlich gibt es einen Anfang und eine Mitte und einen Schluss. Also, na gut. Und vor dem Anfang gibt es noch einen Prolog, wenn du das jetzt auch noch... Aber der ist nur zwei Seiten lang. Also der ist der... Na, egal. Und es gibt eine Ich-Erzählerin, das ist Luise. Das ist die Enkelin von Selma, von der wir auf dem Klappentext schon gehört haben. Also Selma ist ja die, die irgendwie von Okapis träumt und dann stirbt jemand. Und Luise ist unsere Ich-Erzählerin. Es gibt aber auch Szenen, wo Luise gar nicht dabei ist und die dann halt trotzdem erzählt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass stringent nur aus Luises Sicht erzählt wird, sondern wenn Luise dabei ist, dann wird es aus ihrer Sicht erzählt und also von ihr als Ich-Erzählerin auch. Und es gibt aber auch Szenen, wo sie einfach nicht dabei ist und die werden dann halt einfach in der dritten Person erzählt.
Mhm.
Und im ersten Teil ist Luise 10 Jahre alt. Der zweite Teil spielt dann so etwa 12 Jahre später und der dritte Teil nochmal so ungefähr 8 Jahre später, der erzählt dann aber auch mehrere Jahre. So, also der letzte Teil ist so ein bisschen, gibt so ein, immer nur so einen kurzen Einblick in so eine gewisse Zeit und erzählt halt über viele Jahre hinweg.
Klingt nach einem sehr langen Epilog.
Ich würde es nicht als Epilog sehen. Also ich glaube, es gibt sogar noch einen echten Epilog. Da bin ich gerade nicht hundertprozentig sicher, ob der mit Epilog überschrieben ist. Ja, es gibt noch einen richtigen Epilog, der auch mit Epilog dann überschrieben ist. Also dieser dritte Teil ist nicht als Epilog zu verstehen. Ja, und das Buch geht damit los, dass Selma eben von einem Okapi träumt. Und dann gehen eben alle im Dorf davon aus, okay, innerhalb der nächsten 24 Stunden stirbt jetzt jemand.
Mhm.
Und ja, also jeder denkt so für sich, okay, also es könnte sein, dass ich sterbe. Es könnte auch sein, dass jemand von meinen mir nahestehenden Menschen stirbt. Und dann, ja, es ist so ein Moment, wo sich alle der Endlichkeit des Seins gewissermaßen nochmal sehr bewusst werden und überlegen, okay, was will ich denn jetzt vorher auf jeden Fall noch machen? Und dann werden irgendwelche Briefe noch geschrieben, was man irgendjemandem noch sagen will oder ja, so unterschiedliche Dinge. Also da kriegt man so einen, ja, schon auch einen schönen, aber sehr kondensierten Einblick irgendwie in dieses Dorf.
Wann gehen denn die 24 Stunden los? In dem Moment, wo geträumt wird, wenn Selma wach wird? Wenn Selma verkündet hat, dass sie geträumt hat?
Nee, ab dem Traum.
Das heißt, wenn Selma nachts träumt um 1 und dann beim Frühstück erzählt, ach, ich habe vorhin von einem Okapi geträumt, dann kann es sein, dass von meinen 24 Stunden einfach schon mal 6 weg sind.
Ja.
Mies.
Und es müssen auch nicht genau 24 Stunden sein, ne? Innerhalb der nächsten 24 Stunden. Also es kann auch sein, wenn sie es beim Frühstückstisch erzählt, dass schon jemand gestorben ist.
Das ist mir schon klar, dass das okay. Mein Maximum ist.
Ja.
Aber
ja.
Das ist ja die einzige Referenz, die ich dann habe, dann weiß ich ja nicht. Also mein potenzielles Zeitfenster ist dann einfach schon kleiner.
Ja.
Also mir ist schon klar, das heißt dann, ich habe noch bis zu 18 Stunden zu leben, wenn es mich erwischen sollte.
Ja, aber es weiß auch keiner, wen es erwischt, ne?
Ja, natürlich. Aber das ist ja die Panik, die mitschwingt.
Ja, ja, ja. Genau. Aber es geht eben, also es geht nicht nur darum, dass Leute sterben. Also ja, es kann sich vielleicht schon denken, wenn ich sage, es geht um das Leben und den Tod und die Liebe, dann wird wahrscheinlich mindestens eine Person in diesem Buch auch tatsächlich sterben. Aber es geht eben auch, also dann auch darum, wie das Dorf so insgesamt damit umgeht. Aber eben auch darum, ja, um gewisse Liebesgeschichten. Also sowohl für Luise, jetzt natürlich nicht im ersten Teil, wo sie 10 ist, sondern in den späteren Teilen, als auch für andere von den Charakteren. Genau, ich würde vielleicht einmal die so ein paar Charaktere noch so ein bisschen vorstellen.
Mhm.
Also wie gesagt, Luise ist zu Beginn 10 und sie ist, ich würde sagen, sie ist insgesamt eine relativ unsichere Person, die auch viel mehr denkt, als sie sagt.
Tun das nicht alle Menschen?
Nee.
Nee?
Nee.
Ich glaube, dass wir immer davon ausgehen, dass wir diejenigen sind, die viel mehr denken, als sie sagen. Und die Menschen, eigentlich machen das fast alle Menschen.
Ja, also ich gebe dir recht, dass es sicherlich viele Menschen gibt, bei denen das so ist. Aber, also, das ist für mich schwer vorstellbar, aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die halt keinen inneren Monolog haben. Also die nicht dauernd irgendwas denken, sondern bei denen es halt auch einfach still sein kann im Kopf. Und es gibt eben auch Menschen, die wirklich sehr viel und sehr ungefiltert einfach aussprechen.
Ja, da spült es dann so raus. Und jetzt Existenzbeispiele anzuführen für Leute mit Stille im Kopf, heißt ja jetzt nicht, dass es die überwiegende Anzahl ist. Und ich würde vermuten, dass tatsächlich die überwiegende Anzahl der Menschen relativ viel denkt. Aber das ist genauso.
Dazu kann ich nichts sagen.
Genauso. Ja, okay, es ist wieder aus der Kategorie Tobias faselt irgendwas und kann es nicht belegen.
Ja.
Jetzt hätte ich gerne eine Studie dazu.
Kannst ja nachschlagen, ob es dazu Studien gibt und das in die Post-Production packen.
Weiter.
Und Luise hat etwas, was sie selber als Verstockung bezeichnet. Soll heißen, es gibt Momente oder auch, ja, also es gibt Momente, in denen sie nicht so kann, wie sie will, insbesondere zum Beispiel Schwierigkeiten damit hat, was zu sagen. So, also ich glaube, so im Kleinen kennen das wahrscheinlich viele, dass also ich weiß es nicht, ich kenne es auf jeden Fall von mir auch, dass es manchmal, wenn ich irgendwie eigentlich was sagen möchte, dass es manchmal schwierig ist, das dann tatsächlich auszusprechen. Also gerade wenn es entweder unangenehm ist oder ich das Gefühl habe, es ist halt was in dem Sinne Wichtiges, dass es was verändern könnte.
Ich versuche das gerade zu nachzuspüren, was für eine Form sie da vielleicht hat und was ich davon kenne. Weil ich glaube, jeder kennt es, dass man manchmal irgendwas nicht gerne sagen möchte oder lange überlegt, wie man es sagt.
Ja, aber es geht nicht darum, dass sie es nicht möchte oder es nicht oder dass sie lange drüber nachdenkt, sondern dass sie es, auch wenn sie lange drüber nachgedacht hat und eigentlich weiß, was sie sagen will, dass sie es nicht rausbringt.
Mhm. Das hat sie regelmäßig.
Jetzt schwer von regelmäßig zu sprechen, aber öfter jedenfalls.
Okay, nehmen wir mal so hin. Verstockung.
Mhm. Dann gibt's Martin, der ist auch zu Beginn 10 und Luises bester Freund. Und der übt das Gewichtheben. Der will mal Gewichtheber werden und manchmal übt er das auch mit Luise. Und dann hebt er Luise hoch und guckt, wie lange er sie hochhalten kann. Also jetzt nicht so über den Kopf, sondern halt so, er hebt sie halt so, wie man halt einen Menschen hochheben würde. Hebt sie halt hoch und guckt, wie lange kann er sie halten.
Ja.
Also jetzt nicht so Pippi Langstrumpf-mäßig, wie sie ihr Pferd so über den Kopf hält, das jetzt nicht.
Und das wäre doch die Endposition, die er halten muss, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich. Aber er ist erst 10 und er übt noch. Und also ich meine, Luise ist halt ungefähr so schwer wie er offensichtlich, ne? Also die sind halt gleich alt. Also du musst schon auch nicht dein eigenes Körpergewicht über dem Kopf halten können mit 10.
Nee, ist wahrscheinlich auf Dauer auch echt ungesund in dem Alter.
Möglich.
Aber gut, sie spielen Gewichtheben zusammen.
Ja.
Und wie lange hält er so durch?
Oh, das kann ich dir nicht sagen, aber...
Also ich meine, wenn er jetzt richtig gut ist, kann das ja auch echt selten werden. Ich meine, dann hängt sie da vor ihm. Ich stelle mir gerade so vor, er packt sie unter den Achseln, hebt sie halt so 10 Zentimeter hoch. Sie baumelt da.
Ja.
Und dann gucken sie sich so an und so... Ja, nach 10 Minuten haben sie auch nichts mehr zu reden, aber er hält noch 20 Minuten durch. Und
nee, so lange nicht. Also es sind jetzt eher ein paar Minuten.
Ja, aber so stelle ich mir das gerade vor.
Mhm.
Dann stehen sie da und gucken so an und dann so ein bisschen gelangweilt in der Gegend rum und dann wissen sie beide auch nicht weiter, bis er dann endlich nicht mehr kann.
Ja, das könnte vielleicht später passieren. Aber nee, also es sind nur so ein paar Minuten und er fragt auch vorher immer, Luise, darf ich dich hochheben? Und dann sagt sie immer ja und dann hebt er sie halt hoch und dann
weiß sie,
sind
dass
alle...
die nächste halbe Stunde nichts mehr passiert.
Nein, es ist ja eben nicht eine halbe Stunde lang. Ja, und dann lässt er sie wieder runter und dann sind alle beeindruckt von ihm. So.
Mhm.
Ja, von Selma haben wir schon gehört, das ist also Luises Oma und ja, schon eigentlich auch Luises wichtigste Bezugsperson. So, also Luises Eltern sind so ein bisschen abwesend, also geistig abwesend. Luises Mutter hat einen Blumenladen und eigentlich überlegt sie seit 5 Jahren, also zu Beginn schon seit 5 Jahren, Luises Vater zu verlassen. Hat sie aber bisher nicht gemacht. Und ja, ist jetzt im Leben ihrer Tochter nicht so richtig präsent, hört ja auch eigentlich nicht zu. Und Luise als Ich-Erzählerin erklärt das damit, dass quasi die Frage, ob sie jetzt ihren Mann verlassen soll, in ihrem Kopf zu laut ist und dass sie nichts anderes mehr hören kann gewissermaßen. Mhm. Und Luises Vater ist halt auch geistig irgendwie eher abwesend. Der geht regelmäßig zur Psychoanalyse, kommt manchmal mit wilden Ideen davon zurück. Und ja, ist an sich Arzt, arbeitet auch viel und ja, interessiert sich jetzt nicht so wahnsinnig für seine Tochter.
Was für wilde Ideen?
Ja, ich erzähle es einfach jetzt schon, kommt erst später im Buch, aber zum Beispiel...
Ist es ein harter Spoiler?
Nein, es ist kein harter Spoiler. Er schafft sich irgendwann einen Hund an, um den Schmerz zu externalisieren.
Also nach außen zu bringen?
Ja.
Aber wie jetzt, um den Hund zu treten?
Nee, einfach nur, dass es quasi eine physische Repräsentation seines Schmerzes gibt.
Weil der Hund ihm die Schuhe zerkaut und er dann den Schmerz außen sieht, oder?
Das meine ich mit wilde Ideen. Es macht irgendwie aus meiner Sicht nicht so richtig Sinn.
Überhaupt nicht?
Nee.
Ziemlich wild, ja.
Ja. Ja, das heißt, Luises Eltern sind jetzt nicht so sehr für sie da. Zum Glück wohnt die Oma im selben Haus. Also ich glaube, Selma wohnt unten und die anderen wohnen eigentlich oben. Und Selma ist eigentlich diejenige, mit der Luise sich anvertraut und die ihr Sachen beibringt und solche Sachen. Ja, Selma isst sehr gern Moncherie.
Was auch sonst?
Ja, was heißt was auch sonst? Ich Also irgendwie gefühlt kenne ich nur sehr vereinzelt Leute, die gern Moscherie essen.
Ja, ich kenne vor allem, glaube ich, Leute, die es gerne verschenken.
Ja.
Ich glaube, diese Marke lebt davon, dass Leute es dauernd verschenken.
Ich glaube auch. Und dann fragen sich alle, shit, was mache ich jetzt damit? Ich mag das nicht.
Man müsste mal erheben, in wie vielen Haushalten es so ein Stapel Moscherie gibt, irgendwo in der Ecke, alle schon abgelaufen.
Ich hoffe, die meisten Leute schmeißen sie dann irgendwann weg.
Naja, man will ja Lebensmittel nicht wegschmeißen. Und dann,
ja, wenn sie abgelaufen sind.
Ja, das guckst du ja nicht regelmäßig nach. Du gehst ja nicht durch deine Moscherie-Sammlung. So, du hast noch einen Monat. Ah, 2 Jahre, das bleibt noch länger.
Sondern ich meine, im Idealfall würde man die ja, bevor sie ablaufen, jemandem weiterschenken, die es mögen.
Ja, du findest aber niemanden. Das sind ja alle so. So ein Gespräch läuft ja so. Ey, willst du eine Moscherie-Packung haben? Nee, aber willst du 2 von mir haben?
Es gibt schon ein paar Leute, die gerne Moscherie essen. Also ich habe schon so vereinzelt Menschen im Kopf. Nur, also die kriegen halt auch so schon Moscherie geschenkt und die wollen jetzt auch nicht jede Woche 2 Packungen essen. Die meisten jedenfalls.
Ja, die kriegen es ja auch von allen geschenkt.
Ja, richtig.
Wenn du einmal so eine Moscherie-Abgabestelle gefunden hast, leitest du ja alles dahin weiter.
Hm.
Oh, naja.
Ja, aber also Selma wäre eine dankbare Abnehmerin dafür.
Mhm.
Und sie ist so ein bisschen, ich würde sagen, also kann man jetzt natürlich schwer beurteilen, weil wir das Buch ja aus Luises Sicht so ein bisschen erzählt bekommen. Und für Luise ist es auf jeden Fall so, ich glaube eigentlich auch für das ganze Dorf, dass sie so ein bisschen, ja, die Frau ist, an die man sich wendet, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Also so, du hast keine Ahnung, geh zu Selma, die kann dir irgendwie helfen. Und die weiß immer, was zu tun ist und ist irgendwie so eine starke Frau, die irgendwie, ja, die so ein bisschen alles im Griff hat.
Mhm.
Ihr Mann Heinrich lebt nicht mehr, der ist im Krieg gestorben. Und also Luise schreibt das so als, ja, also manchmal heißt es irgendwie, hieß es, der ist im Krieg gefallen oder der ist im Krieg geblieben. Und Luise hat das als Kind nicht so ganz verstanden, was das eigentlich bedeutet. Also der ist im Krieg gefallen, ja, ist er halt hingefallen, dann ist er mal wieder aufgestanden, so.
Ja, bis er einmal nicht mehr aufsteht.
Mhm. Oder er ist im Krieg geblieben, da hat sie halt auch so gedacht, okay, heißt das, er konnte sich vom Krieg einfach nicht losreißen und musste da bleiben, so, weißt du?
Kennst du diesen Spruch, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt?
Ja.
Der ist total Unsinn, oder?
Du musst halt nur genauso oft aufstehen, wie du hinfällst. Wo willst du denn her aufstehen, wenn du nicht hingefallen bist?
Genau so. Klingt im ersten Moment so richtig poetisch und tief und im zweiten Moment denkt man so,
Ja.
Außer du fängst im Liegen an, dann musst du natürlich einmal aufstehen, um überhaupt hinfallen zu können.
Ja, okay, aber dann würde ich sagen, wenn du so anfängst, dann musst du sagen, du musst sehr viel öfter aufstehen, als du hinfällst, weil du jeden Tag aus dem Bett aufstehen musst und ja wahrscheinlich nicht ins Bett gefallen bist.
Wie, fällst du abends nicht ins Bett nach einem anstrengenden Tag?
Manchmal, aber manchmal lege ich mich auch einfach ganz gesittet ins Bett. Also wenn wir aufstehen, nicht nur nach hinfallen, sondern auch anders zählen, dann muss man sowieso viel öfter aufstehen, als man hinfällt.
Ja.
Deshalb gebe ich dir recht, der Spruch ist Quatsch.
Danke.
Als Kind haben wir so ein Lied in der Schule mal gesungen. Und da gab es so eine, in einem Vers hieß es, der Vater fiel im Krieg. So. Und als Kind habe ich immer gedacht, das wäre viel mit V gewesen. Also der Vater ist einfach viel im Krieg und deshalb nicht zu Hause, weil er halt Soldat ist. So.
Läuft inhaltlich kurzfristig auf selbe hinaus?
Ja, jein. Also viel mit F heißt ja, er ist halt auch tot.
Ja.
Und viel mit V hieße nur, er ist halt viel nicht da.
Dann fehlt nur das Verb in dem Satz, aber macht Sinn.
Ja, aber in einem Lied ist es ja manchmal so, dass da irgendwas so abgekürzt wird und dann ist halt mal kein Prädikat drin.
Nee, ich finde das total logisch. Das erklärt dir ja auch keiner, wenn du so denkst.
Ja, richtig. Und das ist mir erst, also ich habe das auch immer so hingenommen. Und ich weiß gar nicht, warum mir das nicht aufgefallen ist, als wir die, also wir haben da auch, also wir haben da auch die Liedtexte ausgeteilt bekommen. Ich hatte so ein Buch, wo wir die dann so reingeklebt haben. Ich weiß nicht, warum mir nicht aufgefallen ist, dass es da anders geschrieben ist, als ich es verstanden habe. Vielleicht habe ich auch einfach gedacht, hey, ist halt ein Druckfehler.
Ich glaube, dass Kinderköpfe sich oft vor Dingen schützen, die sie noch nicht verarbeiten können oder wollen. Und dass du an der Stelle wahrscheinlich einfach nicht so weit warst, dich mit der Realität, die dahinter steht, auseinanderzusetzen.
Ich glaube, ich habe einfach ich kannte den Begriff nicht im Krieg fallen. Weil, also ich kannte halt fallen, aber nicht im Sinne von im Krieg als Soldat fallen.
Ja, natürlich.
Und wenn du das nicht kennst, dann hast du irgendwie auch keine Chance, das richtig zu verstehen.
Ja, aber es hätte dir ja auffallen können.
Hm.
Du hättest auch fragen können, was ist denn das für ein komischer Satz so? Was ist damit jetzt gemeint? Und das tut man ja nicht unbedingt. Das ist jetzt auch, natürlich ist es wieder so eine küchenpsychologische Erklärung ein Stück weit. Aber ich glaube schon, dass Kinder an bestimmten Stellen auch nicht unbedingt nachfragen oder nur so viel nachfragen, wie sie gerade brauchen, um irgendwas für sich, ihre Welt zu verstehen. Und sich dadurch dann halt immer so viel aufladen, wie sie jetzt auch gerade verarbeiten können, auf eine natürliche Art und Weise. Es wäre ja auch schlimm, wenn Kinder anders ticken würden, dann würden sie ja dauernd irgendwas fragen, was sie komplett überfordert, und dann würden sie 3 Wochen nur noch heulen, weil sie irgendwas Böses gehört haben, so ungefähr. Also muss ein Kinderhirn oder ein Kinderkopf, sagen wir so, schon ein bisschen auf diese Art und Weise funktionieren am Ende des Tages.
Ja.
Und ist jetzt letztlich auch egal, wo die Wahrheit gerade lag, ob dir einfach nur die Information gefehlt hat oder ob du zu der Zeit die Inhalte noch nicht verarbeiten wolltest. Ist ja wurscht.
Ja, aber also daran hat es mich irgendwie erinnert, als es in dem Buch jetzt aufgetaucht ist mit dem Gefallen oder Geblieben und halt das nicht zu verstehen.
Ja.
Dann eine weitere sehr wichtige Person ist der Optiker. Der Optiker hat auch einen Namen, aber niemand kennt den Namen so richtig. Also alle sagen nur der Optiker. Es gibt eine Stelle im Buch, da sagt er mal seinen Namen. Er meldet sich halt am Telefon mit "Hallo, hier ist..." Und dann sagt er seinen Namen und die Person am anderen Ende sagt: "Hä, wer ist da?" Und er so: "Der Optiker." "Ach so, sagt das doch gleich." So.
Oh.
Also man kennt ihn als den Optiker, was ich irgendwie sehr schräg finde auf eine Art. Denn also er ist so Selmas bester Freund und hat so ein bisschen auch sowohl für Luise als auch für Martin so ein bisschen eine Rolle wie so ein Ersatzopa. Also Selma und der Optiker haben halt zusammen den beiden Kindern Schnürsenkelbinden beigebracht oder die Uhr lesen und solche Sachen.
Aha.
Ja, irgendwie finde ich es schräg, dass man ihn dann mit seiner Berufsbezeichnung nennt, aber ja, ich meine, warum nicht, wenn es allen damit gut geht?
Wenn es alle machen, wird es irgendwann komisch.
Wie meinst du das?
Naja, wenn Luise das jetzt zum Beispiel auch macht, also wenn Kinder das so machen, auch im persönlichen Gespräch, auch mit diesem Artikel, also ich glaube, der Optiker ist nochmal was anderes als Optiker.
Ja.
Also wenn ich über ihn spreche, klappt das ja echt gut so. Ich bin nachher mit dem Optiker zum Kuchenessen verabredet.
Ja.
Alles Paletti.
Ja.
Aber es geht ja schon eigentlich los so, dass es ja so mit dem Artikel so ein stehender Begriff ist. Also wenn ich jetzt dich einfach anspreche tatsächlich, also in so oder wie eine Anrede in einem Brief, so sage ich dann "Hallo, der Optiker"?
Nee, also du kannst ja so eine Anrede auch vermeiden. Du kannst ja einfach nur "Hallo" sagen. Und in einem Brief würdest du schreiben "lieber Optiker". Also da ist ja der Artikel dann schon in dem "lieber" drin, so gewissermaßen.
Okay, das heißt, eigentlich heißt der Optiker und der Optiker ist so ein...
Also ich glaube, niemand spricht ihn an mit "Hallo Optiker", sondern man vermeidet das einfach.
Kurzer Quergedanke noch, wenn man Lara hat und dann die Lara, verwirrt es mich regelmäßig, was jetzt gerade Phase ist.
Ich hatte das mit Jana und Diana als Kind tatsächlich.
Auch schlimm.
Ja, da hatten wir wirklich auch Missverständnisse, um wen es jetzt geht.
Lass uns zurück zu dem Optiker kommen.
Genau, der Optiker hat ich wollte jetzt sagen Probleme, aber ich weiß nicht, ob Probleme das richtige Wort ist. Aber das eine ist, er hat innere Stimmen. Also er hört Stimmen und die sind nicht nett zu ihm. Also die machen ihn gerne runter.
Das ist fies.
Ja, genau, also innere Stimmen an sich ist ja erstmal nichts Schlimmes, aber die sind nicht besonders hilfreich. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er ihn... Ja?
Ich muss dich kurz unterbrechen.
Ja.
Und jetzt werden alle mit den Augen rollen. Ich habe einen TED-Talk gehört.
Okay.
Und die Message von dem TED-Talk war an der Stelle: Wenn du mit dir selbst sprichst, sollst du in der dritten Person von dir sprechen, war die These.
Aha.
Weil du zu dir selbst immer super streng bist oder wir zu uns immer super streng sind. Und wenn du von dir in der dritten Person redest und sagst: "Mensch, Lisa, mach doch mal", dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du eher so mit dir redest, wohlwollend, wie du mit einer guten Freundin reden würdest.
Aber dein Beispiel war gerade keine dritte Person. "Mensch, Elisa, mach doch mal", ist zweite Person.
Hä?
Das ist ein Ansprechen, ein Du. Dritte Person wäre, wenn ich über mich spreche. Also wenn ich jetzt sowas sage wie: "Elisa
oh
ist...
Oh Gott. Ja,
Elisa,
du hast recht, du hast recht.
Sehr nett." Oder:
"Du hast
Elisa
recht.
Kommt morgen schlecht aus dem
ja.
Bett."
Ja! Peinlich genug, greif es noch weiter rein.
Ich wollte dich jetzt nicht bloßstellen, ich will es nur verstehen. Also was meintest du jetzt?
Was meintest du? Natürlich hast du recht. Ja, nein.
Also war dein Beispiel falsch oder war dritte Person falsch?
Mein Beispiel war richtig. Dritte Person ist falsch.
Okay, also du sollst dich selber ansprechen sozusagen.
Wie eine beste Freundin.
Ja.
weil du dann sanfter mit dir umgehst und wenn du die erste Person vermeidest, vermeidest du damit auch einen übertriebenen Kritikmodus, den man so gegen sich sehr oft fährt, wenn man so hart zu sich selbst ist. Die These war, und ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt von Studien untermauert war oder eher so ein inspirierender Talk, aber ich meine, da gab es auch eine Evidenz für. Wenn du mit dir in der zweiten Person redest, also dich von außen ansprichst wie eine Freundin, dann bist du sanfter zu dir, wohlwollender und dann führt deine innere Stimme dazu, dass du ja besser mit dir umgehst und letztlich die Effekte positiver sind. Also es ist nicht schizophren, mit sich in einen inneren Monolog zu treten und so zu tun, als wäre man selbst eine andere Person. Exkurs Ende.
Das ist doch auch eine schöne Botschaft vielleicht. Es ist auch hilfreich für manche. Ich glaube, man muss dann trotzdem noch dabei aufpassen, also weil man kann ja auch in der zweiten Person sehr gemein zu sich sein. Also ich glaube, diese Vorstellung dabei, dass man mit einer Freundin spricht, könnte zusätzlich hilfreich sein.
Also es gibt nichts, was dich davor schützt, nicht trotzdem negative Dialoge mit dir selbst zu führen, aber die Tendenz scheint so zu sein, dass man so eher dazu neigt, positiv mit sich selbst zu reden. Ich kann da jetzt nicht mehr zu sagen, ich habe gesagt Exkurs Ende.
Alles gut. Gut, dann gehe ich zurück zum Optiker. Der Optiker ist nämlich in Selma verliebt.
Ja, das ist ja auch der Opa zur Oma.
Ja, aber es gab ja auch einen richtigen Opa, der ja aber tot ist. So, und der Optiker, also er ist in Anführungszeichen heimlich in Selma verliebt. Eigentlich wissen das alle außer Selma. Und
die andere Option wäre ja gewesen, das wissen alle außer dem Optiker.
Nee, also der Optiker weiß es schon. Und der struggelt selber so ein bisschen oder sehr stark damit, mit der Frage, soll er es ihr sagen oder soll er es ihr nicht sagen? Hat dann auch, also er hat lauter angefangene Briefe an sie, wo er versucht, ihr das zu sagen und dann aber immer wieder aufgehört hat. Genau, ich sage jetzt gar nichts dazu, wie das irgendwie ausgeht, weil das kommt später, aber das ist halt auch eine von den, in Anführungszeichen, Liebesgeschichten, die in dem Buch irgendwie halt auch vorkommen. Ja, dann gibt es auch noch weitere Dorfbewohner. So eine wichtige Person ist noch Palm, das ist der Vater von Martin. Der ist Alkoholiker und hat Jagdhunde, die in Ketten auf seinem Hof liegen und ist jetzt insgesamt nicht so ein Sympathieträger.
Ja.
Ja, und also er hat Jagdhunde, weil er auch gerne jagt. Und ja, also es hat einen Grund, warum Selma und der Optiker nicht nur Luise, sondern auch Martin quasi alles beigebracht haben. Ne? Also Palm ist jetzt nicht so der Vorzeigevater, sag ich mal. Dann gibt es noch Marlies, die hat den Beinamen die traurige Marlies. Luise meint, sie hat immer schlechte Laune.
Ist das an Moaning Myrte angelehnt?
Nee, glaube ich nicht.
Schoss gerade so durch meinen Kopf.
Weil, nee, also die Verbindung würde ich nicht ziehen, keine Ahnung. Aber es ist so, dass quasi, also die Kinder werden oft sozusagen zu ihr geschickt, mal nach ihr gucken. So, also so ein bisschen, ja, also was so ein bisschen zeigt, so, dass es irgendwie auch so eine Dorfgemeinschaft ist, so in Form von.
Man achtet ein bisschen aufeinander,
ja, genau.
im positiven Sinne.
Ja, genau.
Ja, so ist eine Dorfgemeinschaft schön, wenn so ein Mann bespitzelt sich gegenseitig ist, dann wird es ja doof.
Ja, aber das ist es halt in dem Fall wirklich gar nicht.
Wer von diesen ganzen Charakteren sind denn jetzt Hauptcharaktere? Und welche sind jetzt einfach, ja, Statisten ist jetzt gemein gesagt.
Also ich würde sagen, die Hauptcharaktere sind eigentlich Selma, Luise, Martin und der Optiker.
Okay.
So, und dann später gibt es noch eine weitere wichtige Person, die taucht aber im ersten Teil noch nicht auf, deshalb stecht die auch noch nicht vor. Genau, und eine weitere wichtige Nebenfigur ist Elsbeth, das ist Selmas Schwägerin, also die Schwester von dem verstorbenen Heinrich.
Die Schwester von dem verstorbenen Heinrich.
Genau.
Mhm.
Und die ist so ganz stark so abergläubisch im Sinne von, ja, ne, also wenn du, also sagt dann so Sachen wie, wenn du gefundenes Brot isst, dann vergisst du was oder so, solche Sachen. Und sie hat aber auch.
Gefundenes Brot?
Ja, gefundenes Brot.
Wo würde man denn Brot finden und das noch essen wollen?
Ich würde hoffen, dass man da nicht unbedingt das noch isst, aber wenn, dann wirst du vergessen. Vielleicht ist es halt auch so ein bisschen so ein, ja, du solltest Brot, was du irgendwo findest, nicht einfach essen. Eigentlich, weil das halt gefährlich für dich sein kann, weil es ungesund sein könnte. Und dann hat man aber so diese Erzählung, dass du das nicht tun solltest, weil du dann was vergisst. Und das zieht vielleicht mehr. So, keine Ahnung. Also Also sie macht es nicht auf diese erzieherische Art, aber es kann sein, dass diese Vorstellung vielleicht irgendwo daher mal kam, dass es quasi so eine erzieherische Maßnahme war in Form von, wir versuchen Leute davon abzuhalten, gefundenes Brot zu essen, selbst wenn sie hungrig sind.
Ja, aber du musst die richtigen Fragen hier stellen. Geht es hier um so ein Laibbrot, der irgendwo rumliegt, den man dann mitnimmt? Oder geht es um so eine fertig geschmierte Stulle? Oder
egal. Also gefundenes Brot, es kann ganzes Brot, kann eine einzelne Scheibe sein, die kann geschmiert oder nicht geschmiert sein.
Ja, dass das für alles gilt, ist mir klar, aber ja. Was ist die Geschichte dahinter? Das ist ja wie mit so einem Schild, hinter jedem Schild gibt es eine Geschichte.
Ach so, ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe jetzt irgendwie, so ein bisschen an einzeln rumliegende Brotscheiben gedacht, aber ich kann dir auch nicht sagen, warum. Aber es ist jetzt nicht so, dass es in dem Buch so passiert und sie dann sagt, dass jemand jetzt irgendwo einen Laib Brot findet und den isst, sondern sie sagt einfach, irgendjemand hat irgendwie was vergessen und dann fragt sie so, hast du gefundenes Brot gegessen? Und
ich würde in der Verfilmung jetzt einfach in jeder Szene irgendwo eine Scheibe Brot, eine Stulle oder auch ein Laibbrot platzieren.
Ja.
Ich fände das sehr lustig.
Mhm. Ja.
Und falls irgendwo eine Szene vorkommt, wo jemand vergesslich ist oder sich an irgendwas nicht erinnert, würde ich die Person auch in der Szene vorher was essen lassen.
Mhm.
Jetzt können wir zurückkommen.
Ja, und sie hat aber auch so Hausmittel sozusagen, also keine Ahnung, also Dinge, die gegen Liebeskummer helfen sollen, die gegen, keine Ahnung, also ich weiß jetzt nicht mehr, was man wofür braucht, aber was weiß ich, wenn dein Mann nicht nett genug zu dir ist, dann gib ihm Lebertran zu trinken oder keine Ahnung was. So, ne, solche Sachen irgendwie in die Richtung. Und es ist schon auch so, dass die anderen im Dorf sind eigentlich nicht abergläubisch, sagen sie zumindest. Aber es ist schon so, dass sie manchmal Elsbeth konsultieren für irgendwas. Weil man glaubt zwar eigentlich nicht dran, aber vielleicht hilft es ja trotzdem.
Mhm.
Genau, und Elsbeth versteht auch oft Scherze nicht so richtig. Ja, da habe ich mir einfach noch mit aufgeschrieben, das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, aber also es ist oft so, dass wenn jemand einen Witz macht, dass sie das nicht als Witz versteht.
Ja, nicht versteht oder einfach nicht lustig findet?
Nee, nicht versteht.
Oh, das ist traurig. Aber ist es nicht eigentlich sogar dasselbe?
Ich kann schon verstehen, dass jemand irgendwas ein Witz sein sollte und trotzdem sagen, ja, also ich finde es nicht lustig. Und bei ihr ist es halt so, dass sie nicht identifizieren kann, dass es ein Scherz sein sollte.
Also ist sie auch komplett, nicht immun, sondern ja, schon irgendwie immun gegen Sarkasmus, Ironie?
Ja, wahrscheinlich schon.
Okay.
Ja. Ich würde gerne einmal den ersten Absatz aus dem Buch vorlesen, also nach dem Prolog. Mit dem Prolog kann ich persönlich nicht ganz so viel anfangen, sondern im ersten Kapitel, einfach um so einen kleinen Einblick zu geben, was ich meine mit der Sprache und...
Schieß los.
Als Selma sagte, sie habe in der Nacht von einem Okapi geträumt, waren wir sicher, dass einer von uns sterben musste. Und zwar innerhalb der nächsten 24 Stunden. Das stimmte beinahe. Es waren 29 Stunden. Der Tod trat etwas verspätet ein, und das buchstäblich. Er kam durch die Tür. Vielleicht verspätete er sich, weil er lange gezögert hatte, über den letzten Augenblick hinaus. So, also damit haben wir schon mal so den, wird so das Setting gesetzt. Ich meine, es ist ja im Klappentext auch schon gesagt worden, wenn sie von einem Okapi träumt, dann stirbt irgendwie jemand.
Wen meint sie damit? Einer von uns?
Einer von uns aus dem Dorf.
Okay, das klang jetzt irgendwie ein bisschen enger so, als wäre es innerhalb der Familie, oder?
Nee, also es ist tatsächlich dieses Dorf schon wirklich als so eine Gemeinschaft, dass so ein uns wirklich dann auch das ganze Dorf mit einschließt. Oder dieses Wir von ihr ja schon. Das ganze Dorf mit einschließt.
Ja, okay.
Ja, das ist so ein, meistens mag ich das eigentlich nicht so gerne. Das ist ja irgendwie so eine Vorausdeutung irgendwie, wo jetzt schon gesagt wird, okay, es stirbt jemand nach 29 Stunden, steht der direkt im dritten Satz.
Aus welcher Perspektive erzählt sie das? Also ist ihr Ich an der Stelle ihr 10-jähriges Ich? Ist es das aus Teil 3 am Ende? Ist es nicht so klar?
Das ist nicht so klar, würde ich sagen. Das ist auch, also ich habe jetzt gerade überlegt, ob man es irgendwie an der Art, wie sie erzählt, sehen kann. Aber ich würde sagen, sie hat auch im letzten Teil immer noch so was Kindliches an sich. Das ist irgendwie, dass man jetzt nicht sagen kann, dass ich sagen würde, es könnte auch ihr, 35-jähriges Ich sein, was so erzählt. Ja, das kann ich nicht sagen.
Also nichts Genaues weiß man nicht.
Ja.
Ja, ist aber so typisch für so Prophezeiungen letztlich, dass es dann immer so gedreht und gedehnt wird. Es gibt die 24-Stunden-Regel, aber plus 5 ist auch noch okay.
Ja, also ich meine, okay ist hier natürlich gar nichts, weil es stirbt halt jemand.
Ja, klar, auf den Todesfall gesehen ist es schlimm, aber so von der Erfüllung der Regel her, wahrscheinlich kann man es dann auch so drehen, sie träumt von dem Okapi und einen Monat später stirbt jemand, dann gibt es eine Ausrede, warum sich das noch um einen Monat verzögert hat. Eigentlich wäre die Person schon direkt dran gewesen, aber
ja,
keine Ahnung, der geschickte Arzt hat es nochmal einen Monat rausgehandelt oder was auch immer.
Ja, genau. Also das ist ja wieder sowas, wo man irgendwie, ja, nicht so, also ja, Verbindungen finden kann.
Ja.
Und dann möchte ich gerne noch was vorlesen. Ich habe ja schon, also wir haben ja kurz über das Okapi gesprochen, was irgendwie so zusammengeflickt auf dem, also als zusammengeflicktes Tier irgendwie auf dem Cover vorne drauf ist. Also ich habe nochmal nachgeguckt. Du hast völlig recht, dass es afrikanisch ist. Also das Okapi heißt auch Waldgiraffe oder Kurzhalsgiraffe. Und es kommt tatsächlich ausschließlich im Regenwald in Zentralafrika vor.
Aha.
Und ist tatsächlich auch stark gefährdet.
Ja.
Und es ist eben das letzte große Säugetier, was die Menschheit entdeckt hat. Also so das, was als spätes, als letzt, also ja, das spätest entdeckte Säugetier.
Ich glaube, das ist schon wieder so eine westlich zentrierte, also westlich-europäisch zentrierte Sicht auf die Dinge.
Ja, das kann sein.
Also ich vermute mal, dass die lokalen Einwohner das schon länger kannten.
Wahrscheinlich, wobei es halt, also ja, sicherlich, aber auch für die wahrscheinlich, also es ist halt jetzt kein Tier, was man oft zu Gesicht bekommt, wenn es in den Tiefen des Regenwalds lebt.
Mhm.
Aber sicherlich hast du trotzdem recht damit, dass es Menschen gab, die es kannten, lange bevor irgendjemand aufgeschrieben hat, dass es das gibt.
Ich finde, also dadurch, dass es ja so von der Statur so was Pferdemäßiges hat, passt es aus meiner Sicht so voll schlecht in den Wald, also in den Urwald.
Mhm.
Der ist in meinem Kopf gerade viel zu dicht bewachsen und so. Also ich habe so ein riesiges Gestrüpp vor Augen, wo man nur mit einer Machete durchkommt, wenn man jetzt als Mensch durchwollen würde. Und die Vorstellung ist wahrscheinlich richtig dumm. Also entweder ist der Wald nicht so dicht oder dieses Tier einfach viel gelenker, als ich das sehe.
Mhm.
Aber so auf 4 Beinen, so in der Größe, kannst du halt schnell laufen. Ich sehe nicht, wie das in so einem dichten Wald vom Vorteil ist. Andererseits, wenn das ein bisschen offener ist, als ich mir das vorstelle, in unseren Wäldern können Rehe ja auch laufen.
Ja.
Wahrscheinlich liegt die Wahrheit näher da dran.
Ja, glaube ich auch. Aber ich war tatsächlich auch überrascht, dass es ein Waldtier in dem Sinne ist.
Ja.
Also irgendwie hätte ich auch eher so an Steppen oder so gedacht. Aber ja, deshalb heißt es ja auch Waldgiraffe, weil es halt was Besonderes ist, dass das tendenziell vor allem im, oder was heißt vor allem, sondern ausschließlich im Regenwald lebt.
Wer weiß, wie gut die klettern können. Und jetzt ist es an der Zeit, einen meiner bescheidensten Lieblingswitze anzubringen.
Okay.
Wo verstecken sich Elefanten mit roten Augen?
Ach so, ja, in Kirschbäumen natürlich.
Genau, weißt du auch warum?
Naja, weil es gut funktioniert. Oder hast du schon mal einen Elefanten im Kirschbaum gesehen?
Genau so. Okay, wenn man ihn so erzählt, wie wir es gerade gemacht haben, kommt er wahrscheinlich noch beschissen darüber.
Ja. Willst du ihn nochmal richtig erzählen und ich sage immer nur, hä, keine Ahnung?
Nee, wir lassen das so.
Okay.
Ist ein Witz zum selber basteln, man muss ihn jetzt in die richtige Gesprächsreihenfolge bringen. Okay, die Waldgiraffe. Warum waren wir jetzt gerade bei der Waldgiraffe?
Weil ich über die noch ein bisschen was erzählen wollte, beziehungsweise, also jetzt gerade bin ich ein paar Fakten über das Okapi losgeworden und jetzt möchte ich nochmal kurz beschreiben, wie Luise das Okapi beschreibt. Das macht sie nämlich an 2 Stellen im Buch und das gefällt mir und deshalb möchte ich das auch nochmal vorlesen.
Okay.
Also, das Okapi ist ein abwegiges Tier, viel abwegiger als der Tod und es sieht vollkommen zusammenhangslos aus. Mit seinen Zebra-Unterschenkeln, seinen Tapir-Hüften, seinem giraffenhaft geformten rostroten Leib, seinen Rehaugen und Mausohren. Ein Okapi ist absolut unglaubwürdig. In der Wirklichkeit nicht weniger als in den unheilvollen Träumen einer Westerwälderin. Es war überhaupt erst 82 Jahre her, dass das Okapi offiziell in Afrika entdeckt worden war. Es ist das letzte große Säugetier, das der Mensch entdeckt hat. Das glaubt er jedenfalls. Vermutlich stimmt das auch, denn nach einem Okapi kann eigentlich nichts mehr kommen. Wahrscheinlich hat schon sehr viel früher einmal jemand ein Okapi inoffiziell entdeckt, aber vielleicht hat er beim Anblick des Okapi geglaubt, er träume oder habe den Verstand verloren, weil ein Okapi, besonders ein plötzliches und unerwartetes, absolut zusammengeträumt wirkt. Das Okapi wirkt alles andere als unheilvoll. Es kann überhaupt nicht unheilvoll wirken, selbst wenn es sich anstrengen würde, was es, soweit man weiß, selten tut. Selbst wenn es sich in Selmas Traum das Haupt von Krähen und Käuzchen hätte umflattern lassen, die ja die Unheilfülle gepachtet haben, hätte es immer noch einen sehr sanftmütigen Eindruck gemacht.
Schön. Jetzt frage ich mich, irgendwie, woher weiß sie denn genau, wie das Ding aussieht? So, auch in Träumen, träumt sie auch davon?
Nee, sie träumt nicht davon. Selma erzählt ihr halt davon. Und also wie das aussieht, kann man ja, also es gibt ja Bilder im Internet von Okapis.
Mhm.
Wobei damals nicht im Internet, weil von der Zeit, von der sie erzählt, als sie 10 war, da gab es kein Internet. Das war noch die Zeit, wo man noch nicht mal ein Handy hatte.
Mhm.
Und dann über Festnetztelefone miteinander telefonieren musste. Das ist auch tatsächlich, kommt das im Buch mehrfach vor. Also so telefonieren, was manchmal auch gar nicht so einfach ist.
Mhm.
Genau, und jetzt habe ich noch eine Kurzbeschreibung vom Okapi, auch von Luise wieder. Diesmal jetzt nicht von ihr als Erzählerin, sondern im Gespräch, wo jemand fragt, was ist eigentlich ein Okapi? Und dann sagt sie, das Okapi ist ein abwegiges Tier, das im Regenwald lebt. Es ist das letzte große Säugetier, das der Mensch entdeckt hat. Es sieht aus wie eine Mischung aus Zebra, Tapir, Reh, Maus und Giraffe. Also, du hattest ja vorhin noch den Hund, glaube ich, da drin gesehen. Den sieht sie jetzt nicht. Und sonst hat sie noch irgendwie einen Tapir reingepackt, an den ich wirklich auch gar nicht gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin, weil ich Tapire auch jetzt nicht so sehr auf dem Schirm habe, ehrlich gesagt. Aber ja, also Zebra und irgendwie ein bisschen Giraffe und ja, vielleicht eine Maus mit den Ohren.
Ja, ich habe gerade nebenher ein bisschen Recherche betrieben.
Okay.
Und es wurde tatsächlich jetzt laut diesem Artikel, den ich hier auf habe, erst im letzten Jahr noch ein Säugetier entdeckt.
Ach, spannend. Was für eins?
Eines davon ist der Olinguito oder in Klammern Vasari Kion Neblina, ein fleischfressender Säuger, der im Nebelwald Kolumbiens und Ecuadors lebt.
Aha.
Der baumbewohnende Kleinbär wiegt etwa 2 Kilogramm und ist die erste neu entdeckte Säugetierart der letzten 35 Jahre. Okay, er kommt wahrscheinlich nicht ganz auf die Größe eines Okapis. Wie groß sind die eigentlich?
Ich habe es mir jetzt mal so vorgestellt in der Größe von ungefähr einem Reh, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Wäre ja voll lustig, wenn die eigentlich so ganz klein sind. Das würde auch wieder besser zum Wald passen, wenn die so schienbeinhoch sind, so wie so kleine Fußhupenhunde.
Nee, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie größer sind als das, aber ich weiß es nicht. Googlest du das jetzt schnell? Oder?
Wie groß ein Okapi ist?
Ja.
Okapi. Hier sind Bilder. Wikipedia zu Okapis. Okapis erreichen im Schnitt eine Länge von 2,5 Metern, eine Schulterhöhe von 1,5 Metern und ein Gewicht von 200 bis 300 Kilogramm.
Krass, das ist viel größer, als ich dachte.
Ja.
Also 1,5, das ist ja, das ist schon kein Pony mehr, sondern ein richtiges Pferd, oder?
Ja, und ich glaube, mit Schulterhöhe meinen sie halt Stockmaß.
Ja.
Das heißt.
Ja, deshalb. Und ich meine, also ich habe irgendwie im Kopf, dass Pony nur bis genau 1,50. Nee, das kann nicht sein. Das ist schon zu viel.
Geht es beim Pony um die Größe oder auch um die Rasse des Pferdes?
Es geht um die Rasse, aber quasi welche Rasse du wie einordnest, hängt halt von der Größe ab.
Ja, aber das bedeutet aber, du kannst ein Pony sein und größer sein, weil deine Rasse im Schnitt kleiner
ja.
ist.
Ja, ja, ja.
Oh, das ist verzwickt. Wie immer. Ja, ansonsten scheinen die Sachen, die du so gesagt hast, zu stimmen. Sie sind verbreitet ja, in Zentralafrika, im Norden der Demokratischen Republik Kongo.
Ist doch Zentralafrika.
Ja, nur um es zu präzisieren.
Okay.
Die Tiere sind Einzelgänger, wurden nur selten als Paare oder in kleinen Gruppen gesehen.
Mhm.
Sie haben einen Aktionsraum. Männchen bewegen sich in einem Aktionsraum von 10 Quadratkilometern und legen täglich etwa 4 Kilometer zurück. Weibchen und jüngere Tiere machen weniger. Die Männchen markieren ihre Reviere offenbar mit Urin. Um 10 Quadratkilometer zu besprenkeln, musst du natürlich schon.
Musst du viel Kaffee trinken.
Ja. Und genauere Erkenntnisse zum Sozialverhalten liegen jedoch nicht vor.
Ja.
Na gut, wenn die auch nur da vorkommen, kann man es auch wenig beobachten. Das ist wahrscheinlich auch eher von geringerem Interesse, je weniger die verbreitet sind. Sie fressen Blätter, Knospen und junge Triebe.
Das ist wie bei einem Reh.
Mhm.
Okay, also sie sind wie afrikanische Rehe, die aus mehreren Tieren zusammengesetzt sind, aber größer.
Mhm. Und es scheint tatsächlich eine Art Giraffe zu sein in der Systematik der...
Ja, deshalb auch Kurzhalsgiraffe.
Ja, es könnte ja auch nur ein entsprechender Name sein.
Ach so, ja. Du meinst so wie Meerschweinchen nichts mit Schweinen zu tun haben?
Und nichts mit dem Meer?
Warum heißt ein Meerschweinchen eigentlich Meerschweinchen?
Das ist eine gute Frage, zumal... Sie im Englischen Guinea Pigs heißen. Okay, da haben wir das Schweinchen auch.
Ja, dann wird das Schweinchen auch, aber dafür halt quasi den Ort, wo, also das Land, wo man sie vielleicht am ehesten herkennt oder so. Ne, Guinea.
Ja gut, du entdeckst ein Meerschweinchen neu, bist so Seefahrer, schon komplett so Skorbut geschüttelt, völlig am Ende, kommst da an und siehst kleine süße Tierchen über den Boden flitzen und was liegt näher, als sie Schweine zu nennen. Und vielleicht ist es gar nicht so abwegig, wenn du dir Schweine ein bisschen wilder vorstellst und nicht so die rosanen Hausschweine, sondern eher an Wildschweine denkst. Dann könnte ein Meerschweinchen tatsächlich einem Wildschwein in Mini relativ ähnlich sehen. Und wenn du jetzt nicht irgendein Wildschwein nimmst mit den Hauern und so, sondern so die weniger überzüchteten Hausschweine, die es wahrscheinlich damals gab, die einfach ein bisschen fälliger auch aussehen. Erklärt sich Tobias gerade mal wieder in seiner Kategorie so die Welt. Ob es stimmt oder nicht, man weiß es nicht. Leute, googelt's lieber. Frei erfunden an dieser Stelle.
Klingt aber zumindest auf den ersten Blick plausibel.
Ja. Ich werde es jetzt auch nicht für eine Post-Production googeln.
Nö. Ja, okay. Ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich über das Buch so vorher sagen wollte. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel zur Geschichte gesagt, was jetzt so wirklich in dem Buch passiert, außer halt irgendwie Selma träumt von einem Okapi. Alle denken, irgendjemand stirbt auch. Und wie geht das Dorf so insgesamt damit so um? Aber viel mehr kann man irgendwie zur Geschichte auch, finde ich, vorab gar nicht so unbedingt sagen. Und eigentlich muss man auch nicht mehr wissen. Also es reicht irgendwie. Also ich finde, dass das wirklich Entscheidende an dem Buch ist gar nicht so die Geschichte, die einzelnen Dinge, die irgendwie passieren, sondern so diese Gesamtheit des Dorflebens und die Art, wie das angeguckt wird und wie Gedanken und Gefühle beschrieben und geäußert werden.
Das klingt nach so einem Buch, wenn man da reinkommt, ist das richtig gut. Und es klingt auch nach einem Buch, wo es irgendwie am Anfang total schwierig ist, einen Zugang zu finden. Weil du ja nichts hast, was dich reinzieht. Im Gegenteil, es könnte ja hier eher so ein bisschen abschreckend sein, dass man sagt so, boah, tot und so. Also könnte ja eine entsprechend schwierige Materie sein. Und wenn ich jetzt in ein Actionbuch suche, wo so, keine Ahnung, eine Vorhersage eines Todes nach der anderen folgt, so Schlag auf Schlag, das gibt's hier ja wahrscheinlich nicht.
Nee, also ein Actionbuch ist es wirklich gar nicht.
Ja, und dann würde ich das Buch auch nicht lesen. Und andererseits, wenn ich jetzt in so einem... Ja, man müsste ein Wort für solche Bücher, so ein Versinkebuch, dass man so liest und dann ist man so drin und es ist einfach so, fühlt sich organisch an, man ist so, ja, so ein Buch, was einen so mittreibt. Bisschen so wie so ein Schwimmbecken mit einer Strömung. Aber man muss sich einmal erst überwinden, in das Schwimmbecken zu gehen, weil das Wasser ist ein bisschen kälter, als es vielleicht nach der warmen Dusche vorher angenehm ist.
Deshalb immer kalt duschen, bevor ihr schwimmen geht, Leute.
Ich bin Warmduscher, nix da.
Ich an sich auch, aber nicht im Schwimmbad.
Doch, ich stehe dann aber auch eine halbe Stunde am Becken, bis ich so durchgefroren bin. Bis ich mich dann in das Wasser da traue.
Okay.
Ja, und dann stelle ich mir, also in meinem Kopf ist es so, wenn es dich dann erstmal so mitgenommen hat und vielleicht sind die ersten Schritte schwierig, vielleicht musst du dich noch bis zu dem Wassertunnel im Schwimmbad bewegen, wo dann die Strömung ansetzt. Aber wenn du einmal drin bist, dann fühlt es sich so einfach an und dann will man da auch gar nicht mehr raus und es nimmt einen so mit.
Also für mich war bei dem Buch tatsächlich irgendwie die Überwindung, es aufzuschlagen. Also weil irgendwie, also ich habe ja gesagt, das hat irgendwie lange bei mir rumgelegen und eigentlich wollte ich es lesen und dann habe ich es irgendwie doch dauernd nicht gelesen. Und also ich hatte es auch mehrfach irgendwie irgendwohin mitgenommen, weil ich gedacht habe, in diesem Urlaub lese ich es dann mal oder wie auch immer oder ja, auf dieser Zugfahrt und habe das dann irgendwie doch nicht gemacht. Und ich glaube, weil mich das vom Klappentext her noch nicht so reingezogen hat oder ich weiß nicht, aber... Als ich es dann aufgemacht habe und die ersten Sätze gelesen habe, jetzt das, was ich auch eben vorgelesen habe, da war ich dann schon so drin, weil das dann so leicht auch zu lesen ist und so man schon relativ schnell dann auch in dieses reinkommt, so, ja, okay, und was passiert denn jetzt, wenn sie jetzt davon geträumt hat und was machen denn die Leute jetzt?
Ja.
Und weil man den Charakteren auch irgendwie, ich finde, man kommt ihnen sehr schnell sehr nahe. Und das finde ich schön.
Ich glaube dir auch, dass das Buch wahnsinnig gut ist. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch so ein bisschen die Hemmung, es aufzuschlagen sozusagen. Und auch ein bisschen, weil das Cover ist jetzt keins, wo ich so denke, boah, ich habe unbedingt Bock, dieses Buch aufzuschlagen. Was totaler Unsinn ist, weil was haben Cover schon großartig mit den Inhalten der Bücher zu tun? Aber es ist ja schon so, man hat eine Assoziation damit im Kopf erstmal.
Ja.
Und ein Obstbaum-Okapi ist jetzt nichts, was mich dazu animiert, sofort dieses Buch lesen zu wollen.
Ja.
Ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn wir nicht weiter drüber sprechen würden, mir tatsächlich das Hörbuch dazu kaufen. Weil ich jetzt schon mehr wissen wollen würde, aber...
Das ist schon mal gut.
So, das Buch selbst würde ich jetzt noch nicht aufmachen und lesen wollen. Das wäre mir noch eine Stufe zu anstrengend.
Okay.
Also wenn ich es jetzt hier mir von dir leihen würde, um es zu lesen, würde ich es wahrscheinlich auch eine ganze Weile erstmal hin und her tragen, bis ich dann wirklich reingucke. Kann ich gut verstehen, dass du das gemacht hast, so.
Ja, ich hatte eigentlich gehofft, ich hätte jetzt vielleicht diese Hemmungen ein kleines bisschen abbauen können, weil es sich wirklich lohnt und man die Hemmung wirklich nicht haben muss. Also irgendwie hatte ich sie ja und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Aber man muss sie nicht haben. Also das Buch, also das Wasser ist gar nicht so kalt.
Ja, du hast ja auch kalt geduscht.
Ja.
Ich glaube, dass mich das wahrscheinlich, also dass die Chance gut ist, dass es mich sehr schnell mitnimmt.
Mhm.
Trotzdem, ja.
Okay, also du musst es ja gar nicht lesen, denn ich erzähle dir gleich in der B-Folge alles, was du über das Buch wissen willst. Ich hoffe, ihr habt vielleicht, also vielleicht ein paar von euch haben vielleicht Lust bekommen, das Buch zu lesen, falls ihr es nicht eh schon kennt. Ich glaube, ganz viele haben das Buch wahrscheinlich auch schon gelesen. Ich bin da so ein bisschen late to the party an der Stelle hier.
Ach, in 10 Jahren ist die Folge hier auch wieder aktuell.
Wieso denn das?
Dann wachsen ja ganz viele Menschen nach, die es noch nicht gelesen haben.
Ach so, meinst du? Ja. Keine Ahnung, also das ist wirklich, das ist so ein Buch, von dem ich mir auch vorstellen kann, dass das irgendwann mal, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Kompliment ist oder nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es mal eine Schullektüre wird. So, dass es in vielen Jahren immer noch gelesen wird, so als so ein Klassiker aus der aus der heutigen Zeit. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es irgendwie in den Lehrplan an manchen Stellen aufgenommen wird oder zumindest als optionale Lektüre an manchen Stellen, weil da ganz, ganz viel drinsteckt und man da auch sehr gut drüber reden kann.
Gut drüber reden können ist gut, glaube ich.
Ja, ist insbesondere gut für einen Podcast, ne?
Dann schauen wir demnächst mal.
Ja, euch viel Spaß beim Lesen, falls ihr es lesen wollt.
Jo, dann schreibt uns oder lasst uns eine Nachricht da, wenn ihr auch von Okapis träumt.
Ich hoffe, dann stirbt niemand.
Oder wovon ihr überhaupt, habt ihr so regelmäßige Traummuster? Das würde mich interessieren, wenn Leute tatsächlich regelmäßig von irgendwas träumen.
Mhm. Schon auch sehr persönlich, ne?
Ja, aber wenn man mir sowas Persönliches schreiben mag, lese ich es gerne.
Mhm.
Wenn es sogar so Deutungen hintergibt, das wäre auch noch spannender. Wenn ihr luzide träumen könnt, bin ich auch immer interessiert dran. Ich glaube, ich hatte das einmal in meinem Leben.
Echt?
Mhm.
Spannend.
Dass ich mir bewusst war, dass ich gerade träume. Und dann habe ich es trotzdem nicht richtig genutzt.
Ich habe nur manchmal so verschachtelte Träume, dass ich irgendwann...
Inception?
Weiß ich nicht, ich habe Inception nie vollständig geguckt.
Der Traum im Traum ist die
Idee. Ja, genau. Und ich habe schon mal 4 Stufen gehabt. Dann bin ich im Traum aufgewacht, dachte so, jetzt bin ich wach. Und dann bin ich aber nochmal aufgewacht und war immer noch nicht wirklich wach, sondern habe nur geträumt, dass ich aufgewacht bin quasi. Und das Ganze wirklich in 4 Stufen, bis ich dann wirklich im echten Leben aufgewacht bin. Und wenn ich dann wirklich, wirklich wach bin, dann kann ich auch, also ich habe schon so, ne, dann gibt es auch Sachen, woran ich merke, so, also jetzt weiß ich zum Beispiel wirklich, das ist definitiv kein Traum, was wir hier machen. Ich bin hier gerade wirklich wach. Aber in meinen Träumen, in denen ich aufgewacht bin, habe ich im ersten Moment auch jeweils gedacht, dass ich wach bin, nur habe dann halt nicht tiefer drüber nachgedacht. Ja, komischer Quatsch am Ende noch. mich würde total interessieren, ob es euch mit diesem Buch auch so ging, dass ihr irgendwie, dass ihr da erstmal Respekt vorhattet oder ob ihr da das direkt so gelesen habt und euch direkt drin wohlgefühlt habt oder was so euer Erlebnis quasi mit diesem Buch war oder ob ihr andere Bücher habt, bei denen ihr erst gedacht habt, puh, ich weiß nicht so richtig und dann es vielleicht eins eurer Lieblingsbücher geworden ist. Schreibt uns das gerne.
Mhm. Ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da, am liebsten eine positive.
Das wäre schön.
Ja, wenn sie negativ sein soll, lasst den Aufwand, das ist eher anstrengend.
Nee, aber so aufwendig ist das gar nicht mit so einer Bewertung. Also wenn ihr was Positives zu sagen habt, lasst sie gerne da.
Und empfehlt uns einfach einer Person weiter, die uns noch nicht hört oder kennt. Jo, bis zur B-Folge.
Bis dann, tschüss.
Ciao.